Das ist der zweite Teil von unserem Podcast mit Nico Rittenau. Der erste Teil ist vor 14 Tagen schon veröffentlicht worden. Wenn ihr schon gehört habt, wisst ihr, um was es geht. Wenn nicht, empfehle ich euch, er auch noch zu hören. Viel Spass.
Peter und Paul wollen es wissen. Heute, wie ernährt man sich gesund? Mit Nico Rittenau. Teil 2.
Gedankenspiel. Ich will dir jetzt nicht zu privat nahe rücken, aber sag mal in 10 Jahren oder in 5 Jahren. Du hast ein Kind. Wie führst du ein Kind an eine gesunde Ernährung? Mhm. Weil wir kennen alle dieses Problem, dass da kommen die Tanten und die Onkeln und die kriegen immer alle eine Schokolade mit und dann gibt es die big süßen Säfte und so. Aber wie kann man, wenn mit deinem Wissen, dem eigenen Kind, dem man sozusagen nur das Beste wünscht, wie führt man ein Kind von klein auf zu einer Ernährung, wo man sagt, da baue ich etwas auf, an Geschmack vielleicht, auch an Vorlieben, die das Kind in Zukunft dann auch gesund ernähren lässt, sich selbst ernähren lässt?
Bin sehr gespannt, wie gut oder schlecht meine Antwort darauf altern wird, wenn ich dann in vielleicht 5 Jahren selber Kinder habe.
Wir laden dich dann noch mal ein.
Genau. Weil mir ist natürlich klar, dass die eine Sache ist, was wäre gut fürs Kind und die andere ist, was nimmt das Kind an, was funktioniert, was gibt es für ein Angebot in Kindergarten, Volksschule etc. Das ist mir natürlich alles bewusst. Das heißt, wir können nur in einem gewissen Rahmen agieren. Was wir aus der Datenlage wissen ist, dass eines der wichtigsten Fundamente, die man einem Kind mitgeben kann, bereits basiert, bevor es überhaupt gezeugt wurde. Das heißt, mein erster Fokus ist nicht einmal der Gedanke, was ist, wenn
es... Vegane Zeugung.
Das wäre aus meiner Sicht, ich würde sagen, mittlerweile die schlechteste Idee.
Ja, absolut.
Genau, also es ist nicht die Zeugung, so die Stellung ist wahrscheinlich egal, aber was Vater und Mutter davor gegessen haben.
Ja.
Und auch da meine ich nicht genau davor, sondern die Nährstoffversorgung von beiden. Weil wir sehen, dass nicht nur die Fertilitätsrate, also die Qualität des Spermiums und dessen Motilität, dessen Beweglichkeit, sondern auch die Qualität der Eizelle und weiteres in großem Maße von nicht nur, aber auch der Nährstoffversorgung abhängig ist. Das heißt, ich würde, und das tue ich so oder so, aber dann sicherlich noch einmal mehr und mit mehr Bedacht, und die wird dann zum Beispiel, wenn wir uns dann wiedersehen, kein Bier trinken, würde natürlich Acht darauf geben, dass wir rein aus diesem Aspekt bestmöglich starten. Der zweite wichtige Punkt ist die Schwangerschaft und vor allem das erste Trimester, wo ich alles daran setzen würde, dass trotz eventueller, schwangere Frauen, manchmal ist ihnen schlecht, sie haben Morgenübelkeit, sie haben komische Gelüste, sie haben komische Abneigungen. Auch hier ist mir klar, dass wir nur begrenzte Möglichkeiten haben, aber im Rahmen dieser Möglichkeiten, sowohl bei der Ernährung als auch wenn es sein muss, wenn sie dann einfach restriktiver ist, weil sie nicht anders kann, halt eine gute Supplementierung hat, dass unser Kind in dieser wichtigsten, allerwichtigsten Lebensphase eine optimale Nährstoffbedarfsdeckung hat. Damit macht man schon mal wahnsinnig viel richtig und legt aus meiner Sicht das wichtigste Fundament. Dann haben wir ja glücklicherweise auch noch eine Phase, wo das Kind auch wenig Mitspracherecht hat, nämlich die nächsten 6 Monate, genau, wo es dann bitte hoffentlich ausschließlich gestillt wird. Und das ist auch ein gutes Thema zum Beispiel, wo alle so ein bisschen vorsichtig sind, dass man niemanden irgendwie die Gefühle verletzt, weil man möchte ja auch politisch korrekt sein. Aber man muss aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ganz klar sagen, nicht zu stillen ist eine Katastrophe. Es gibt Frauen, die können es nicht, die müssten dann gucken, vielleicht in einer Milchdatenbank, aber die Frauen, die mir leider begegnen, die sagen, ja, ich habe jetzt nach dem ersten Monat abgestillt, weil das hat nicht gepasst mit meinem Alltag, da kriege ich einen Hals. Weil wenn du ein Kind bekommen hast, nicht nur aus Grund, dass du halt selbst gern ein kleines Minimi hättest, sondern aus einem altruistischen Grund heraus, dann verwehrst du diesem Kind, und das ist ganz klar und gut erforscht, schon vieles an gesundheitlicher Grundlage, wenn du das Kind nicht voll stillst die ersten 4 bis 6 Monate und vor allem in dieser Zeit dich nicht gut ernährst, weil es hilft dem Kind auch, es hilft ihm, aber wirklich helfen tut es ihm nur, wenn die Mutter milchreich an allen Nährstoffen ist, die natürlich die Mutter davor auch zunehmen muss. Der Körper betreibt eher Raubbau an der Frau, muss man sagen. Das heißt, im Zweifelsfall kriegt eher die Frau den Nährstoffmangel als das Kind. Aber wenn viel zu wenig von gewissen Nährstoffen zugeführt wird, dann ist auch die Milch, und das sehen wir in vielen Aspekten zum Beispiel, was die Fettsäurenzufuhr angeht, unzureichend. Aber das heißt, bis zum 6. Monat, vielleicht auch bis zum, wenn man die Beikost, und die Beikost macht ja im ersten Jahr, also im Monat 6 bis 12, wirst du ja wissen, auch keinen Riesenanteil an. Das heißt, solange die Muttermilch den weit überwiegenden Teil der Nahrungs- Kalorien liefert, und das ist einmal, würde ich sagen, die ersten 9 bis 12 Monate der Fall, hat man fast 100% als Elternteil im Griff, das zu steuern. Klar, der Milchfluss ist eine Sache, auch das kann man steuern, das hat eine genetische Komponente, das hat aber auch sehr viele andere Komponenten. Und wenn man das hinbekommt, hat man dann im ersten Lebensjahr, wo man am meisten richtig und falsch machen kann, das meiste gut gemacht. Und dann wäre ich auch schon mal deutlich entspannter. Man weiß zum einen mal, dass gewisse, du hast das ja angesprochen, viele Eltern sorgen sich davon, ah, jetzt kriegt mein Kind Schokolade zugesteckt oder jetzt gehen die Großeltern zu irgendeinem Fastfood-Restaurant mit ihm. Ist das ideal? Nein. Aber ist es das große Problem? Nein. Das große Problem ist die Unterversorgung mit lebensnotwendigen Nährstoffen. Und die kann ich ja zu Hause sicherstellen, weil das Kind ist hoffentlich zumindest einmal täglich bei mir zu Hause als Elternteil.
Aber ist es nicht so, dass wenn ein Kind einmal konditioniert ist auf Süßes, es einfach die anderen Geschmacksrichtungen einfach, so, du hast es für dich selber sogar vorher gesagt, einfach sagt, links liegen lasst und man sagt, ich warte einfach, bis ich irgendwann wieder den Zuckerschock bekomme oder bis ich einfach wieder hochwertig und viel Zucker bekomme. Diesen Erziehungseffekt, wobei ich weiß nicht, ob man Erziehung sagen, aber diese, dass man Kind auf Geschmack und auf gewisse Dinge hebt, das stelle ich mir schwierig vor. Und wie kann man, da gibt es, das ist fast psychologisch, aber wie kann man da sozusagen vorbauen oder?
Es ist eine sehr gute Frage, es ist psychologisch, aber es ist eine Frage, die ich zum Glück auch gut beantworten kann, weil ich bin kein Psychologe, aber ich kenne die Evolutionsbiologie, ich weiß, wie der Mensch und seine Vorlieben sich entwickelt haben und da muss man sagen, bei aller Psychologie und Erziehungsmethoden etc. kämpfen wir nicht nur bei unserem Kind, sondern auch bei uns selbst mal grundsätzlich gegen unsere eigene evolutive Prägung. Denn diese Vorliebe für Kalorienreiches, für Salzreiches, für Süßes ist einer der wichtigsten Treiber in der menschlichen Evolution gewesen. Ohne diese Vorliebe wären wir heute nicht, wer wir sind. Wir haben ein extrem kohlenhydrathungriges Gehirn, das sehr viel Zucker oder im Prinzip Kohlenhydrate braucht. Wir haben dadurch, dass wir schwitzen, einen hohen Bedarf an Mineralien wie unter anderem Natrium. Das heißt, auch unsere Salzvorliebe macht Sinn. Und auch unsere Vorliebe für hochkalorische Lebensmittel macht zumindest aus dem Blickpunkt der Evolution, wo es ja auch Phasen gab des Mangels, die wir heute nicht mehr haben, natürlich auch wahnsinnig viel Sinn. Wir können sehr viel Fett speichern zum Vorteil unserer Vorfahren, zum Nachteil heutiger Menschen meistens. Aber das heißt, aus meiner Sicht ist das, was oft eben mit so großer Vorsicht angekündigt wird, die Prägung des Kindes verhaut dann seinen Geschmack und seine Vorlieben. Natürlich gibt es eine kulturelle Prägung am Esstisch, auch das kann ich steuern. Aber die Tatsache, dass jeder Mensch, bevor er kognitiv in der Lage ist, sein eigenes Essverhalten zu reflektieren, intuitiv zu, wie gesagt, hochkalorischen, hochsüßen etc. greift, liegt in der Natur der Sache und da müssen einfach die Eltern einfach etwas mehr lenken. Und aus meiner Sicht aber, und das ist jetzt Psychologie, von daher ist es nur meine persönliche Meinung, weil da habe ich viel zu wenig Expertise, ich halte generell, und das übertrage ich auch auf die Ernährung, aber ich halte es generell für sinnvoll, Verbote auf ein möglichstes Minimum zu reduzieren. Es gibt gewisse Dinge, die man verbieten muss, vor allem ein Kind, aber der Anreiz, den man schafft, gewisse Dinge zu verbieten, ist, vor allem wenn diese Dinge sehr einfach verfügbar sind, glaube ich, kontraintuitiv. Man sieht es bei vielen veganen Familien, deren Kinder dann als allererstes, wenn sie die Möglichkeit haben, überall Fleisch essen, weil sie es daheim nicht bekommen haben. Wohingegen, wenn die Eltern vielleicht einfach aufgeklärt hätten, warum sie sich so ernähren, wie sie es tun, das Kind vielleicht dann auch kein Veganer wäre, aber zumindest die Gründe der Eltern nachempfinden würde und vielleicht nicht jedes Fleisch essen würde, etc. Und daher wäre grundsätzlich mein Ansatz, glaube ich jetzt, mal gucken, was wir in 10 Jahren sprechen werden, ein Aspekt, ich bin der Meinung, dass eine Erziehung eine gewisse Strenge haben muss, definitiv, aber dass alle Regeln sehr gut erklärt werden müssen, sobald es möglich ist. Und im Ernährungsbereich würde ich meinem Kind von Anfang an einfach die Wichtigkeit, weil was möchten Kinder? Sie möchten, zumindest, ich kenne es jetzt nur als Junge, Mädchen möchten andere Dinge, aber ihr als Junge wollte groß und stark werden. So, bin keins von beiden geworden, weil ich falsch gegessen habe und auch schlechte Genetik habe, okay. Aber wenn man dem Kind nachvollziehbar macht, du möchtest groß und stark sein, du möchtest gut in der Schule sein, du möchtest schlau sein, hier sind die Lebensmittel, die du essen solltest und die anderen solltest du nicht so oft essen, glaube ich, dass man das Kind auch intrinsisch motiviert bekommt. Okay. Wenn man Aufklärung hat, ich würde das Kind von Anfang an in den Kochalltag einbeziehen, also jedes meiner Kinder wird sehr gut kochen lernen, wird sehr gut kochen können, wird von Anfang an nicht nur zum Tisch gehen, wenn das Essen fertig ist, sondern wird mithelfen, das Essen mit zuzubereiten, wird mit uns Bauernhöfe besuchen, wird nachsehen, wie ihre Ernährung zustande kommt. Man muss natürlich gucken, dass man das, gerade wenn es jetzt um Fleisch geht, natürlich kindgerecht macht. aber eben keine Illusion aufbaut und auch erklärt, weil das ist das Problem. Eltern wollen zum Beispiel ihre Kinder vor Schlachthausbildern schützen, weil sie sagen, das traumatisiert sie. Ich bin kein Psychologe, aber nachdem es ein Teil der menschlichen Ernährung ist seit jeher und wir, bis wir so sind, wie wir heute sind, offensichtlich ja Kinder immer seit jeher in Kontakt mit der Schlachtung von Tieren kommen mussten, weil vor tausenden von Jahren sind die nicht um die Ecke gegangen, sondern da wurde das ganze Tier ins Lager gebracht, das wurde ausgenommen und dann zubereitet. Das heißt, das Kind hatte das von Anfang an als Nahrungsmittel verstanden. Und ich glaube, gefährlich sind solche Bilder und Aufnahmen nur ohne den richtigen Rahmen und die richtige Aufklärung. Daher, ich weiß nicht genau, wann der Zeitpunkt wäre, wo mein Kind quasi auch eine Schlachtung sehen lassen würde, aber es wäre deutlich früher, als es die meisten Eltern machen.
Aber das gilt ja nicht nur für Kinder, sondern für die Gesellschaft an sich. Der Leute erklären, wo kommt das Fleisch her, das ist Produktion, das ist eine gute Produktion, das ist vielleicht eine schlechte oder Aufzucht etc. Und die Leute damit konfrontieren, das hat viele nicht. Ein Baum wächst, oder ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es wäre ganz, ganz ein wichtiges Thema, nicht nur von den Kindern, sondern wo wir alle wieder lernen wollen, oder?
Ich würde sagen, das Wichtigste, also wenn ich eine Sache entscheiden könnte, weil wir oft gefragt, so was würdest du tun, wenn du Ernährungsminister wärst? Und dann wird von, lustigerweise erwarten viele Leute, weil sie sagen es mir im Nachlauf immer, dass sie ganz überrascht sind, dass ich nicht irgendwelche Verbote machen würde, weil das wäre vielleicht naheliegend, aber zum einen, wenn wir uns die Geschichte angucken, haben Leute schon sehr oft gedacht, dass sie die ultimative Lösung für die Menschheit haben und haben die dann sehr totalitär durchgezogen und dann haben wir gemerkt, nee, das ist doch nicht die richtige Entscheidung. Von daher bin ich einfach nicht überheblich genug, um zu denken, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen hätte. Und ich glaube auch, dass es, und das sehen wir, denke ich, auch aus unterschiedlichen politischen Konstellationen der Vergangenheit, dass Menschen auf Dauer nur Dinge machen, von denen sie selber überzeugt sind und das freiwillig machen. Und deswegen wäre aus meiner Sicht das Allerwichtigste die Aufklärung und nicht im Sinne von, hier schau, wie grausam das ist und jetzt manipulieren wir dich, dass du das machst, was ich möchte, sondern einer der wichtigsten Aspekte in deinem Leben für deine Gesundheit, für deine Langlebigkeit und für alles, was damit zusammenhängt, wird die Art und Weise sein, wie du dich ernährst und wie du dein Kind ernährst. Dann, und einen Anreiz zu schaffen, weil es ist grundsätzlich ja ein trockenes Thema auf der einen Seite, aber es hat einen sehr starken Praxisbezug und man kann es sehr lebendig, weil es eben sehr praxisbezogen ist, vermitteln, glaube ich, dass man jede Person dafür, und das ist auch meine Erfahrung, bei meinen Ernährungsseminaren, wir haben früher, als ich noch Ernährungsseminare gemacht habe, 4 Tage am Stück Frontalunterricht gemacht und da saßen Leute von 15 bis 75, 76 war das Älteste, aus jeder Schicht mit unterschiedlichsten Background und konnten sich für das Thema begeistern. Einfach, weil wir, glaube ich, einen Weg gefunden haben, den Leuten zu vermitteln, wie wichtig es für sie ist. Und wenn etwas wichtig ist, gewinnt es an Priorität. Und daher bin ich ganz bei dir, es wäre mit großem Abstand das Wichtigste, dass Leute, bevor sie überhaupt Wissen über Ernährung kriegen, das Wissen über Nichtwissen erlangen, dass sie mal im ersten Schritt verstehen, boah, ich weiß ja eigentlich gar nichts zu dem Thema, aber es wäre extrem wichtig, das heißt auch die Wichtigkeit zu kennen und dann eben im nächsten Schritt natürlich eine möglichst ergebnisoffene, ehrliche Debatte über Ernährung, die nicht von irgendwelchen anderen ideologischen Einflüssen abseits der Gesundheit geführt wird. Im nächsten Schritt natürlich, bitte lass uns über die Ökologie sprechen. Lass uns bitte immer die Ethik auch mitdenken, aber lass nie das eine an Einfluss nehmen darauf, dass wir unehrlich das andere besprechen.
Also ich habe auch das Gefühl, ich komme jetzt wieder aus der psychologischen Ecke fast, dass, was wir auch geredet haben oder was du auch gesagt hast, dass das oft so ein schweres Thema ist, dass das oft so ein freudloses Thema ist. Dabei kann Nahrung, ich meine, das weiß jeder, der gern in ein Restaurant geht, das weiß jeder, der gern kocht. Das ist ja Wunderbares, das ist kreativ, das ist feinsinnig und so weiter. Ich glaube, dass das auch wahrscheinlich ein Punkt ist, du kannst mir widersprechen, dass dieses aus diesem Eck des, auch mit dem guten Rat, du, wenn du dich gesund ernährst, wirst du 20 Jahre älter und du bist fitter und so weiter. Das ist schön, aber das wissen wir alle, dass wir gewisse Dinge machen. Aber dass man einfach das Ganze mit einer positiven Betonung, mit einer positiven Anreiz verbindet und mit Freude. Weil letztendlich ist das, was wir alle wissen, das ist richtig, das ist falsch. Wir machen trotzdem sehr, sehr viel falsch, weil wir uns einfach treiben lassen oder weil das andere einfach mühsam ist oder weil es schlecht verkauft ist. Da ist meine Frage jetzt, sagen, wie verkauft man gesunde Ernährung, so dass man sagt, ich habe vielleicht ein paar Schlagworte schon genannt, dass es weggeht von vielleicht zu wissenschaftlich zu kompliziert, zu freudlos und einfach nur als Gesundheitstipp. Was wäre da dein Zugang?
Unbedingt. Also der Grund, warum ich auch jetzt mit euch und sicherlich noch sehr viel verkopfter in anderen Formaten so komplex über dieses Thema spreche, ist, weil wir, glaube ich, in einem Stadium sind, in dem es diese Aufklärung braucht, um zu wissen, wo wir stehen. Mhm. Aber wenn quasi diese Status Quo-Erfassung einmal gemacht ist, bin ich 100% bei dir, dass dann die gesamte Kommunikation viel mehr Leichtigkeit braucht und viel mehr auch die kulinarischen Sinne ansprechen muss. Ich habe die Erfahrung gemacht und bin daher überzeugt davon, dass wenn Menschen von einer aktuell durchschnittlichen westlichen Mischkost oder von einer anderweitig unzureichend geplanten Ernährungsweise, gibt es ja sehr viele Fehlernährungsmuster, durch optimalerweise natürlich einen möglichst niederschwelligen Angebot und eher hinzu anstatt weg von Werten dazu gebracht werden, das einmal für ein halbes Jahr zu probieren, wird im Normalfall die Ergebnisse so durchschlagend sein, dass die allermeisten Menschen da dabei bleiben werden. Das ist zumindest meine Erfahrung. Wenn es niederschwellig bleibt. Das Problem, warum so viele Leute unter Anführungszeichen versagen, was ihre Ernährung angeht, ist, weil sie Konzepten folgen, die gar nicht das halten, was sie versprechen. Die sind meistens unnötig restriktiv. Die erzielen vielleicht auch gewisse Erfolge, die man aber mit viel weniger Leid, mit viel weniger Verzicht ebenfalls hätte erreichen können. Und daher, wenn man aufzeigen kann und das eben mit einem sehr positiv konnotierten Grundton, egal wo du jetzt stehst, du könntest wirklich mit überschaubarem Aufwand dort stehen. Hier sind die Basiselemente, die du dafür brauchst, und habe mal Freude dran, weil das ist zumindest auch das, was mir definitiv zuteil wurde, wenn ich mit Leuten aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, die also überhaupt keinen Bezug zur Ernährung hatten, ich habe nicht nur Freunde, die mit diesem Thema zu tun haben, was ich gemerkt habe, die kommen aus ganz unterschiedlichen, meist aus unterschiedlichen Fachbereichen und haben eigentlich kein so Interesse gehabt, sich mit Ernährung auseinanderzusetzen. Und durch dieses kleine Füttern mit alltäglichen Informationen, Schritt für Schritt, um sie nicht zu überfordern, und dem gleichzeitig stattfindenden Wandel und der Verbesserung ihrer Gesundheit und ihres Wohlbefindens, wurde das dann zum Selbstläufer. Und das heißt nicht, es ist ja auch das Schöne, das heißt ja nicht, dass du irgendwas nie wieder tun darfst. Es ist völlig egal, was du hin und wieder isst. Wichtig ist, was du 360 Tage im Jahr isst. Die paar anderen Tage völlig egal. Und mit diesem Wissen und dieser Leichtigkeit, die damit einhergeht, habe ich den Eindruck, dass Menschen einfach eine Entwicklung durchmachen, dass sie am Anfang sehr viele schlechte, wenig gute Entscheidungen treffen und mit der Zeit immer mehr gute und dadurch automatisch weniger schlechte. Und irgendwann treffen sie genauso automatisiert, wie sie damals schlechte Entscheidungen getroffen haben, plötzlich gute, weil sie auch merken, ich will das gar nicht mehr essen. Nicht, weil es mir gar nicht mehr schmeckt, sondern weil ich merke, andere Dinge sind auch gut und sie nähren mich auf eine ganz andere Art und Weise. Und daher, und natürlich, was brauchen wir dafür? Wir brauchen natürlich nicht nur eine Verhaltensänderung, sondern vor allem eine systematische Veränderung, was das Angebot angeht. Weil man muss sagen, Status quo heute, natürlich ist es sowohl kostentechnisch als auch aufwandstechnisch ein Mehraufwand, vor allem in Ballungszentren, sich so zu ernähren, wie es ernährungsphysiologisch sinnvoll ist. Es gibt da sehr viele unterschiedliche Feinheiten, wie man das erreichen kann, aber wenn man jetzt sagen, all die Ernährungsweisen, die nährstoffbedarfsdeckend sein können, als einen Begriff nehmen, gesunde Ernährung, dann ist es sicherlich für einige Leute von ihren Verhältnissen heraus sehr schwierig, überhaupt einmal an das Wissen zu kommen und dann natürlich auch an die Umsetzung. Und da wäre der Moment natürlich, wo politische Rahmenbedingungen gesetzt werden müssten. Und ich werde ja nicht müde, gegenüber allen Leuten Liechtenstein in den Himmel zu loben, weil ich es wirklich super finde hier. Nicht, um irgendwie einzuschleimen, sondern weil ich wirklich in so kurzer Zeit schon so viel Positives in diesem Land erfahren habe. Unter anderem auch, dass es eben Stiftungen wie Lebenswert des Liechtenstein gibt, mit den Feldfreunden und anderen Organisationen, die genau dafür sorgen, genau für diese Dinge, die es so dringend braucht. Denn gesunde Ernährung ist nur dann teuer, wenn du all die Folgekosten nicht einrechnest, die ungesunde Ernährung verursachen würde.
Und der Genuss ist doch schlussendlich auch wichtig, das hast du jetzt so gesehen. Weil häufig ist das Problem, und das finde ich auch noch einen spannenden Aspekt, wenn du siehst, okay, wir schauen jetzt einfach mal die Ernährung an unter dem Ernährungssinn. Also
bringt es mir genug Nährstoffe etc. Wenn ich die Ökologie noch hinspielen lasse, dann wird es schon viel komplexer wieder nämlich. Und das ist doch häufig auch wieder genau das Thema, wo man vielleicht sieht, okay, look, ich ernähre mich jetzt so und dann kommt der andere und sagt, ja, aber hey, Kichererbsen kommen von der Monokultur, ganz schlecht. Und irgendwann ist man auch wieder so weit, dass man sieht, okay, zu komplex, ich gehe wieder in McDonalds oder was auch immer, weil es ist am einfachsten, wo immer das dort das Zeug herkommt. Aber jetzt noch nebenbei eben das Thema Komplexität, dass man immer vielleicht heute einfach alles so auflädt und das Tierwohl will ich dort aber rausnehmen. Ich glaube, das Tierwohl hat ja auch einen Einfluss auf Qualität, wie so der Anbau wahrscheinlich von Getreide hat. Wenn ich Getreide biologisch anbaue, ist es wahrscheinlich ernährungstechnisch auch anders, als wenn es hoch düngt ist, etc. Oder? Also dort gibt es ja wahrscheinlich einen Aspekt schon, wo ich spielen. Also das kann man wieder nicht ablösen.
Du hast sehr viele wichtige Punkte angesprochen. Ich versuche keinen zu vergessen in meiner Antwort, weil das war die Basis eigentlich für eine ganze Podcast-Folge, aber ich versuche es knapp zu halten. Also der erste Punkt, ganz klar unterstrichen, Essen muss schmecken, egal welche Art von Ernährung ich anpeile, wenn mir die nicht schmeckt, werde ich sie auf Dauer nicht durchhalten können. Und das Schöne ist ja, seitdem wir von diesen, weil die Ernährungswissenschaft hatte ja auch mal eine Zeit, wo beispielsweise wirklich eine Low-Fat, also eine stark fettreduzierte Ernährung, als die gesündeste propagiert wurde. Die wäre herzgesund, die würde auch zum Erreichen des Zielgewichts am besten beitragen. Und mittlerweile beispielsweise wissen wir zum einen, dass unterschiedliche Nährstoffe unterschiedliche Sättigungen bewirken, sprich vor allem, wenn es vollwertige, fettreichere Lebensmittel sind und proteinreichere Lebensmittel sind, sättigen die auch ihrem Kaloriengehalt entsprechend. Sprich, wir überessen uns nicht an vollwertigen, fetthaltigen Lebensmitteln, wir überessen uns nur an sehr viel industrialisierter, isolierter Nahrung und Nahrungsbestandteilen, das auf jeden Fall. Worauf hinaus möchte, ist eben, die meisten gesunden Lebensmittel schmecken auch gut. Also manche schon, aber für die meisten Menschen sind Eier, Käse, Fleisch, Fisch, verschiedenste Milchprodukte, gut zubereitetes Gemüse. Und wir müssen jetzt eben nicht, und auch da können wir gerne ein bisschen auch auf unseren Verstand und unsere evolutive Intelligenz hören. Uns wird immer noch, zum Beispiel, ist Obst und Gemüse gesund? Ja, es enthält Stoffe, die gesund sind. Aber der Hauptgrund, warum in allen Studien Obst- und Gemüseverzehr mit besserer Gesundheit assoziiert ist, ist, weil Obst- und Gemüseessen ein soziodemografisches Merkmal ist für einen insgesamt gesundheitsbewussteren Lebens- und Essensstil. Und sprich, wenn eine Person sagt, mir schmeckt gar kein Gemüse, gibt es keine ernährungsphysiologische Notwendigkeit. Man kann all die Dinge, die man im Gemüse findet, auch in anderen pflanzlichen Stoffen finden. Das heißt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, quasi jede Person kann eine für sich kulinarisch einwandfreie Ernährung finden, die auch ernährungsphysiologisch einwandfrei ist. Das gleiche auch zumindest im gewissen Stück auch mit den Tierprodukten. Wenn jemand sagt, ich esse, aber ich will, ethische Sachen jetzt mal außen vor genommen, ich mag einfach geschmacklich kein Fleisch. Punkt. Kann man auch das kompensieren. Schwierig wird es nur, wenn jemand sagt, ich esse überhaupt keine Pflanzen oder überhaupt keine Tiere. Dann muss man wirklich sehr genau aufpassen. Aber solange man grundsätzlich einmal aus einer Auswahl an Mischkost von pflanzlichen und tierischen Lebensmitteln wählt, die grundsätzlich einmal eine gute Qualität haben, dann gibt es sehr viel Wege nach Rom quasi, wenn Rom die Nährstoffbedarfsdeckung ist. Aber es kann man nicht genug betonen, es muss schmecken. Der zweite Aspekt, den du angesprochen hast, ist, wie hängen diese Bereiche zusammen und ist es nicht vielleicht so, und kurzer Spoiler, ja, so ist es, dass viele Dinge aus mehreren Aspekten heraus Sinn ergeben. Zum Beispiel, wenn ich aus ökologischen Aspekten heraus kein mit klassischem Kraftfutter gefüttertes Fleisch und auch keine Milchprodukte konsumiere, sondern Weidehaltung präferiere, dann wird mein Lebensmittel daraus, die Milch, die Käse, die Milchprodukte, eine deutlich höhere ernährungsphysiologische Qualität haben. Das Tier hat ein artgemäßeres Leben gehabt, weil es stand auf der Weide. Und für die Umwelt ist es auch besser, weil wir plötzlich einen Wiederkäuer haben, der gar nicht mit uns in Nahrungsmittelkonkurrenz steht, weil er Dinge, die für uns nicht verwertbar sind, nämlich die Weide, in verwertbare Kalorien verwandelt, anstatt Getreide, Kraftfutter, Sojaprodukte und andere zu essen. Auch hier muss man sagen, es wird dann oft gesagt, ja, man könnte ja auch das alles essen, was die Kuh isst. Vieles von dem Futtergetreide hat nicht die Qualität, dass man Brot daraus backen kann. Muss man auch sagen. Also die Nahrungsmittelkonkurrenz ist nicht ganz so direkt, wie es oft dargestellt wird, aber eine gewisse Art der Nahrungsmittelkonkurrenz ist nicht wegzudiskutieren. Und das ist eben ein gutes Beispiel, wie plötzlich die ethische, die ökologische und die ernährungsphysiologische Betrachtung alle drei zum selben Art des Produktes führen.
Paul, du schaust so auf deine Notizen, du hast ja, einen fragenden Blick.
Ich denke, dass wir eine abschließende Runde, oder? Was sagst du dazu, Peter?
Ja, wir hätten
noch 1000 Fragen. Ich denke, das wären 25 Podcasts.
Ja, genau. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, nochmal für einen zweiten Podcast zu machen. Ich glaube, wir hätten jetzt einiges schon können streifen. Vielleicht schon noch, bevor du zu deiner ganz abschließenden Frage kommst, noch einmal die drei, vier einfachen Tipps. Gibt es denn dir? Oder was hast du jetzt fragen?
Ja.
Entschuldigung,
das nein,
Frage nicht mehr. Du darfst ja dich selber stellen.
Du musst mir die, okay. Frag du sie.
Nein, was sind so die drei, vier Tipps, wo du jetzt, eben, wo wir nicht sagen, ist in der Komplexität. Ja. Wir sagen so, ich stand um 10 vor 7 im Coop oder im Migros und sollte gesund einkaufen. Was muss ich beachten? Wie kann ich es bestmöglich machen?
Ja. Aus meiner Sicht ist das Bestmögliche, wenn man in diese Situation kommt, schon vorbereitet zu sein. Sprich, natürlich können wir auch darüber sprechen, du hast gerade keine Ahnung, du bist gestresst, du bist hungrig, was machst du? Weil das ist eine Diskussion, die wichtig ist zu führen, weil die ist oft Realität. Aber optimalerweise gehst du nicht hungrig, nicht gestresst und gut vorbereitet einkaufen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ja. Also geh nicht hungrig einkaufen, ist vielleicht nicht unwichtig. Und aus meiner Sicht, ich erinnere mich, weil ich kann ja in meinem Leben nichts außer Ernährung. Also sämtliche andere Bereiche bin ja völlig inkompetent und ich brauche in jedem anderen Bereich Menschen, die meine Inkompetenz kompensieren. Und so geht es auch anderen Freunden von mir aus dem Finanzsektor, die auch nichts können außer Finanzen und die mir damals gesagt haben, Nico, bevor du jetzt noch in der Woche 10 Stunden mehr arbeitest oder noch 10 Stunden mehr Paper liest oder, du musst dir deinen Lebensunterhalt verdienen können. Überleg 10 Minuten pro Woche eher, wie du deinen Lebensunterhalt finanziell so gestalten kannst, dass du auch mit weniger Arbeit entsprechend deinen Lebensunterhalt gestalten kannst, um dann mehr Zeit für alles andere zu haben. Und genauso sehe ich das auch in Ernährungsfragen. Versuche dir ein bisschen Pareto-prinzipmäßig mit diesen 20% Aufwand, diese 80% an Ernährungswissen zu schaffen, sodass du nicht Jahr für Jahr für die nächsten Jahrzehnte immer dieselben Fehler machst, die du, also das ist ja das Schöne, wenn du stellst mir eine komplexe Frage und ich habe vielleicht eine richtige oder falsche Antwort. Aber solange es bei einer einmaligen Frage bleibt, ist die Konsequenz nicht so schwerwiegend. Wenn aber die Konsequenz tagtäglich immer wieder wiederholt wird, ist es plötzlich total sinnvolle Zeit, die man investiert, zum Beispiel sich diesen Podcast anzuhören. Weil wenn man auch nur Kleinigkeiten davon mitnimmt, die man aber die nächsten 40 Jahre richtig macht, hat das einen so großen Return on Invest, dass sich jeder Finanzberater freuen würde. Und daher wirklich die Ernährung, das Ernährungswissen als Investment zu sehen. Wenn ich in den Supermarkt gehe, nicht mit der Einstellung, ich möchte jetzt möglichst schnell wieder hier raus sein und ich habe gar keine Lust hier zu sein und ich möchte möglichst bequem einfach nur alles haben und natürlich billig muss es auch sein, dann wird es auch frustrierend sein. Aber wenn, und das ist es aus meiner Sicht, die tagtägliche Ernährung ein Investment in sich selbst und seine Gesundheit ist, erscheinen plötzlich die Preise für hochwertige Lebensmittel gar nicht mehr so hoch. Plus vor allem, das merkt man spätestens, wenn man hier in Liechtenstein in die Hofläden geht, wenn der Mittelsmann oder die Mittelsfrau oder die 10 Mittelsmänner wegfallen, kriegt man plötzlich auch sehr hochwertige Lebensmittel zu einem sehr überschaubaren Preis. Die Lebensmittel sind nicht so teuer, weil sie per se so teuer sein müssen, sondern weil wir viel zu viele Akteure mittendrin reingelassen haben, die den Bauern leider viel vom Brot nehmen, was sie verdient hätten und auf der anderen Seite dem Kunden unnötig viel zahlen lassen. Aber also ein Tipp wäre definitiv auch, versuche an den Ursprung zu gehen. Versuche vielleicht nicht dauernd im Supermarkt zu stehen, sondern guck mal, wie viel du im Rahmen natürlich deiner begrenzten zeitlichen Kapazitäten du vielleicht abseits davon kaufen kannst. Mhm. Ich vergleiche das immer so, ich mag Musik beispielsweise. Ich bin sehr, sehr, sehr bekennender Musikfan und wenn ich meine gesamte Musik, die ich höre, nur aus den Charts holen würde, dann hätte ich viel großartige Musik verpasst, weil in den meisten Fällen die wirklich hochwertige Musik eben nicht Mainstream-tauglich ist. Und so sehen wir das in der Kunst, so sehen wir das in so vielen Bereichen und auch bei der Ernährung. Wenn ich da hingehe, wo 99% hingehen, um ihr Essen zu holen, kriege ich halt das, was halt mainstreamig ist, mit allen Nachteilen, die damit hingehen. Und das wirklich als eine Bereicherung, und das ist jetzt, ja, ändere dein Mindset. Überhaupt nicht. Ich würde nicht sagen, versuch dir einzureden, dass das jetzt eine Investition in der Zukunft ist, sondern versuche dich so sehr mit dem Thema zu beschäftigen, dass das die einzig logische Konsequenz in deinem Denkmuster ist, weil du siehst, Ernährung, und das ist jetzt auch nichts, was so leicht dahergesagt ist, sondern die Global Burden of Disease Study beispielsweise, die größte bis immer noch fortlaufende, aber schon seit den 1990er Jahren laufende Studie, die sich hauptsächlich mit der Frage beschäftigt, welche Lebensfaktoren, Ernährung und alles andere, haben den größten Einfluss auf unsere Mortalität, also wir alle sterben, aber die Frage ist, wie früh, und auf unsere Invalidität, beziehungsweise die Frage, wie viel gesunde Lebensjahre haben wir. Und wenn wir uns westliche Länder wie Deutschland angucken, Liechtenstein wurde leider nicht erhoben nach meinem Wissen, aber Deutschland wurde erhoben, dann sehen wir, dass Ernährung der größte Risikofaktor für unsere Gesundheit, beziehungsweise im Umkehrschluss der größte Schutzfaktor für unsere Gesundheit sein kann. Natürlich, alles andere bitte auch gerne weiterhin verfolgen, aber eben diese Pareto-mäßigen 80-20, 20%, die wir in Ernährungsbildung stecken können, zahlt sich so sehr aus, wie eben die Grundlagen des Finanzwesens, damit ich nicht jeden Tag aufs Neue eine falsche finanzielle Entscheidung treffe. Und am Ende des Tages, egal wie gut meine finanzielle Entscheidung ist, meine Gesundheit kann ich mir halt nur begrenzt zurückkaufen. So, lange Rede, kurzer Sinn, zurück zu deiner Frage. Drei Aspekte. Ein bisschen das Mindset zu haben, ja, Supermärkte sind bequem, aber sie liefern eigentlich überwiegend eher die schlechteren Produkte, ist so im Durchschnitt. Und das heißt, zu gucken und Freude vielleicht daran zu entwickeln, quasi Lebensmittel, ich freue mich zum Beispiel extrem darin, wenn ich im Musikbereich auf irgendwas stoße, was jetzt nicht jeder kennt, wo ich eine Stunde gebraucht habe, durch unterschiedliche Bahnen gegangen bin, bis ich dann bei diesem Künstler angekommen bin. Genau die gleiche Freude habe ich empfunden, als ich zum ersten Mal auf die ersten Hofläden gekommen bin, die eine Rohmilch hatten oder die einen richtig guten Käse aus Rohmilch hatten oder die ein richtig gutes Weidefleisch mit muttergebundener Haltung, mit Weideschuss hatten. Das gibt mir genau die gleiche Freude. Und ich glaube, vor 10 Jahren hätte mir das keine Freude gebracht. Aber ich habe mich jetzt nicht so sehr verändert, sondern es hat sich einfach nur meine Sicht auf diese Dinge verändert. Und entsprechend, glaube ich, kann man extrem viel Freude aus dem auch ziehen und sehr viel Bereicherung ins Leben reinbringen. Und wenn man eben mit dem rangeht, glaube ich, wird man nicht mehr so oft gestresst, hungrig, um kurz vor Ladenschluss im Supermarkt stehen. Und wenn man es doch einmal tut, hat man die Gelassenheit zu wissen, egal, was ich jetzt für Entscheidung treffe, es wird wurscht sein, solange ich das nicht täglich mache und solange ich den überwiegenden Teil der Entscheidungen richtig treffe. Und das ist völlig egal, was ich zu Geburtstag, an Weihnachten und vielleicht ein paar andere Tage esse und trinke. Der größere Teil, also auch diese Gelassenheit, wenn man merkt, dass viele dieser, muss man auch wirklich sagen, aufmerksamkeitsgeilen medialen und Social Media Akteure, die so kontroverse Falschinformationen verbreiten, einfach nur um Aufmerksamkeit zu kriegen, wenn man die Gelassenheit hat, zu sehen und zu erkennen, dass das einfach völliger Irrsinn ist und dass es falsch ist. Dass es einfach eine Aufmerksamkeit ist, die sie wollen, die sie von mir nicht mehr bekommen, weil ich weiß, dass es Unsinn ist. Das erleichtert. Also ich persönlich denke immer weniger über meine Ernährung nach, je mehr ich über Ernährung weiß. Das ist vielleicht eine wichtige Erkenntnis für mich gewesen. Und mein Zugang zu Essen und Ernährung ist nicht nur ernährungsphysiologisch, sondern auch psychologisch so viel gesünder und nährender, seitdem ich mehr über dieses Thema weiß. Ansonsten sind es ein paar Basic-Dinge. Stell dir deine Ernährung quasi als eine Handvoll, ein Dutzend Lebensmittelgruppen vor. Sowohl die pflanzlichen Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Obst, Gemüse, Nüsse, Saaten, als auch tierische Eier, Fleisch, Fisch, Milchprodukte, was es halt an den großen Gruppen gibt. Und, was Leute oft vergessen, Innereien. Innereien sollten als eigene Kategorie benannt werden, obwohl sie Teil des Fleisches natürlich sind. Und in welchem Verhältnis, in welcher Menge etc. man diese Lebensmittel isst, daraus kann man eine Wissenschaft machen, aber wenn man aus diesem vollen Spektrum wählt, dann macht man schon einmal 95% richtig. Und das ist einmal die wichtigste Basis. Und im Umkehrschluss, wenn man gewisse dieser Elemente nicht isst, sollte man das Wissen erlangen, welche Nährstoffe sind denn in diesen Lebensmitteln besonders hoch konzentriert. Kann ich die über andere Lebensmittel kompensieren? Und wenn nicht, ich bin ja nicht nur, weil ich in dem Bereich tätig bin, sondern weil mir natürlich auch als Ernährungsfachkraft klar ist, Supplemente sind ja grundsätzlich ein Segen. Ich meine, wie toll ist es, dass ich alle Nährstoffe, die ich beispielsweise in einer Leber finde, in eine Pille geben kann für alle Leute, die keine Leber essen wollen. Also es ist ja ein großer Segen, aber es kann, und das steht ja auch im Nahrungsergänzungsmittel oben, eine gesunde, ausgewogene Ernährung natürlich nicht ersetzen. Und das heißt, das Wissen darüber, und das ist wirklich ein Lifehack, zu verstehen, was für und es geht nicht darum, dass ich jeden Nährstoff kenne, aber sehr plakativ. Wenn ich nie Fisch esse, werde ich meine Omega-3-Bedarfsdeckung einfach nicht erreichen. Dann werde ich ein Algenöl oder ein Fischöl brauchen. Wenn ich einfach gar keine Eier esse, dann werde ich das Vitaminoid Cholin einfach nicht ausreichend kriegen und werde das ergänzen müssen. Wenn ich jetzt gar kein Fleisch esse, dann werde ich all diese Carni-Nutrients, die nur in Fleisch stecken, Carnitin, Kreatin, Taurin und so weiter, einfach nicht kriegen und brauche die vielleicht an anderer Stelle. Wenn ich gar kein Obst esse, werde ich zu wenig Vitamin C kriegen und zu wenig Folsäure und so weiter. Wenn ich gar keine Milchprodukte konsumiere, werde ich wahrscheinlich zu wenig Kalzium kriegen. Wenn ich gar keinen Fisch esse, werde ich zu wenig Jod kriegen und so weiter. Mhm. Und wenn man das einmal auf die Reihe bekommt, das ist ja das Schöne, man muss sich einmal dann beschäftigen und dann hat man es für immer. Mhm. Dann macht man einfach regelmäßig das richtig. Und das ist also ein wichtiger Punkt, zu erkennen, welche Lebensmittelgruppen wichtig sind. Und vor allem, und das ist auch hier eine schöne Sache, weil hier auch Ökologie auf Ethik und Gesundheit trifft, ein Tier besteht nicht nur aus dem Filet. Mhm. Nose to tail zu essen ist aus meiner Sicht in erster Linie eine ernährungsphysiologische Notwendigkeit. Weil wenn ich nur das Filet esse, die Organe nicht esse, viele der kollagenreichen anderen Teile nicht esse, geht mir wahnsinnig viel Nährwert verloren. Zusätzlich verschwende ich natürlich auch viele Lebensmittel und verschwende ein wahnsinnig wertvolles Lebensmittel, ein Lebensmittel, das aus dem Leben eines anderen Lebens entstanden ist, das ich wirklich heilig halten sollte. Und natürlich ist es auch aus ethischer Sicht besser, weil wenn wir jetzt anfangen, wirklich von Nose to Tail zu essen oder beim Geflügel von Schnabel zu Feder, dann werden wir natürlich weniger Tiere auch brauchen, weil wir wertschätzender mit dem Rohstoff Tier umgehen und das aus ethischer Sicht auch. Und natürlich, wenn wir diese Wertschätzung entgegenbringen, für mich zum Beispiel ist es unabhängig davon, auch wenn ich jetzt immer noch das finanzielle Rahmenkonstrukt hätte von vor 15 Jahren, wenn ich für ein Ei heute beispielsweise, ich meine, wir produzieren selber Eier, aber wenn ich dafür zum Beispiel einen Euro ausgebe, für das erstklassigste Rassehuhn-Ei aus ausschließlich guter Haltung, weiß ich, wenn ich die gleichen Nährstoffe als Nahrungsergänzungsmittel erwerben möchte, zahle ich ungefähr das Dreifache. Mhm. Das heißt, ich weiß, dass selbst die teuersten, vor allem tierischen, muss man sagen, Lebensmittel immer noch ein Geschenk sind. Die sind immer noch zu günstig. Also wenn Landwirte besser in Marketing wären und sich besser positionieren könnten und die Leute mehr über Ernährung wüssten, würden die so viel mehr für ihre Produkte kriegen können. Und deswegen, ich bin jedes Mal dankbar, wie günstig diese Lebensmittel sind. Heißt nicht, dass Pflanzen schlecht sind, aber Obst und Gemüse ist für das, was es an Nährwert mitbringt, nicht so günstig, muss man ehrlicherweise sagen. Und daher ist es dieses Wissen eben um die Vollständigkeit des Speiseplans, das Wissen über die Ernährung. Und ich hatte auch mal, es gibt in meinem zweiten Kochbuch gibt es auch so 10 Tipps für eine ausgewogene Ernährung. Aber das ist alles schon wieder, geht sehr ins Detail, weil es ist auch hier Ernährung Pareto-mäßig. Du musst nicht alles richtig machen. Es reicht schon, wenn du den Großteil richtig machst.
Okay. Also nicht hungrig Ego in den Supermarkt, wissen, was man braucht und um 5 Grad sein lassen. Aber ja, genau. Ohne die Schwere auf alles, sondern eine gewisse Leichtigkeit dort rüberkommen, aber natürlich mit einem Wissenshintergrund.
Das würde ich sagen. Und vor allem eben offen sein für Ernährungsbildung und kann, und das ist wahrscheinlich das Wichtigste sogar, versuchen, auch wenn es in der Natur des Menschen liegt, keine Scheuklappensicht und keine zu dogmatische Richtung. Egal, was du heute glaubst, was zum Beispiel in Ernährung für dich gut und richtig ist, wenn du es dann schaffst, offen für gegensätzliche Informationen zu sein, ist die Chance zu groß, dass du Vollgas in die falsche Richtung marschierst. Mhm. Und daher, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ich habe damals in meiner veganen Zeit mehr über vegane Ernährung gelernt, nicht von den anderen Veganern, sondern von jenen Ernährungsfachkräften, die den Veganismus am stärksten und härtesten kritisiert haben. Einiges, was sie kritisiert haben, war nicht valide, manches aber schon. Und wenn ich die ganze Zeit nur in meiner eigenen, im Englischen sagt man Echo Chamber, quasi in meinem eigenen Raum bin, der mich selbst spiegelt, dann wird da kein Raum für Wachstum stattfinden können.
Du, ja. Ich würde sagen, wir brechen es jetzt, ich brich es mit meiner Abschlussfrage einfach mal nochmal runter.
Du bist knallhart.
Und das Problem ist, ich werde dich als Ersten fragen,
Oha. Peter.
Ich möchte von dir wissen, aber die Frage geht an alle dann. Ganz einfach gesagt.
Einen Schluck.
Dann warte ich, bis du den Schluck
hast. Ich kann los und trinke gleichzeitig.
Was ist denn, Peter, für dich das persönlich perfekte Essen?
Das persönlich perfekte Essen ist eine ganz schwierige Frage. Oder vielleicht auch ganz eine einfache Frage. Ich koche sehr gerne kochen. Und ist in der Zwischenzeit vielleicht sogar das, was ich selber gekocht habe, wo ich weiß, wo Produkte herkommen, wo ich vielleicht wirklich auf dem Markt einkauft habe, ohne dass ich jetzt nachschwätze, weil es ist unabhängig dann auch, was es denn genau ist, sondern eigentlich früher schon beim Kochen, drüber auch beim Kochen, das gemeinsam können essen mit Menschen, die es auch schätzen und die eine Freude haben. Und da finde ich einfach das persönlich perfekte Essen ist einfach der Genuss, wo sich aus ganz vielem zusammensetzt, für mich wichtig. Und es kann auch ganz was Einfaches sein, es kann ganz was Komplexes sein, aber für mich gehört es vom Einkaufen in aller Ruhe zum Kochen und zum gemeinsamen Geniessen dazu. Und es gibt nicht das Nahrungsmittel, das dort vorne dran schaut, sondern eigentlich der Weg dahin. Mhm. Was ist denn dies perfekte Essen? Und Schlusswort geben wir, fast Schlusswort, natürlich unserem Gast.
Ich habe jetzt, während wir da gesprochen haben, ein paar Notizen auch noch gemacht. Ich bin auf den Punkt gekommen, für mich ist das perfekte Essen, wenn ich intuitiv das Richtige esse und sich auf das Essen ein körperliches Wohlbefinden einstellt. Also das ist im Endeffekt auch, bin ich bei dir, das hängt jetzt nicht unbedingt von irgendwelchen Nahrungsmitteln zusammen. Das kann die Speckjause auf der Berghütte sein, das perfekte Essen nach einem anstrengenden Aufstieg oder sonst was. Einfach, wenn ich das Gefühl habe, ich nehme etwas zu mir, was mich nicht belastet, sondern was mir Energie gibt, in welcher Form auch immer. Und generell ist es, also wenn ich die Speckjause auf der Berghütte sage, es ist sicher auch situationsabhängig. Ich brauche unglaublich viel Abwechslung. Das spüre, also generell im Leben ist mir Abwechslung wichtig, auch beim Essen. Ich habe einmal den Fehler gemacht, bei einer Saftkur, die ich gemacht habe, da hat es Tomatensäfte gegeben. Ich habe früher geliebt Tomatencremesuppen. Ich kriege sie heute nicht mehr runter, weil die so negativ besetzt waren. Und ich
selbst verdorben.
Ja, genau, verdorben. Und genau aus diesem Grund, einfach wenn man das die Nahrung zu sich nimmt, bewusst, intuitiv richtig, mit einem Energie auftanken, das damit verbunden ist. Und letztendlich, weil ich das aus der Kindheit oder der Jugend kenne, dieses, was es überhaupt nicht mehr gibt, aber das ist dem Alter natürlich auch geschuldet, dieses Völlern, das ist nie gut. Also dieses Less is more oder weniger ist mehr, einfach als die kleinen Portionen genießen und nicht einfach die Mengen in sich hineinschaufeln. Das funktioniert, hat vielleicht als Kind funktioniert, dass man gesagt hat, herrlich, als Erwachsener oder in reiferen Jahren, in denen ich mich befinde, ist es vorbei. Mhm.
Also was das Thema übrigens Abwechslung in allen Lebenslagen bedeutet, kann man nachher noch besprechen, wie du es gewandt hast. Niemand nur aufs Essen bezogen.
Nur aufs Essen?
Ja, Beziehungen. So. Ja, Nico, das perfekte Essen von dir.
Ich habe sehr philosophische Antworten da gegeben. Ich habe tatsächlich einfach an ein konkretes Gericht gedacht, bevor ihr angefangen habt zu sprechen. Aber um sozusagen in eurem Sinne auch das nochmal aufzugreifen, ich fand das alles total richtig und kann das genauso unterschreiben. Und ich würde auch sagen, dass auch wenn ich vielleicht dann jetzt ein Gericht nenne, aber eigentlich kann es das eine perfekte Gericht gar nicht geben, weil, wie ihr sagt, es ist so sehr situationsabhängig und ich kann genauso viel Freude empfinden, weil ich gehe sehr gerne auch sehr, sehr gut essen. Ich versuche möglichst alle 3 und 2 Sterne auch abzuhaken und genieße das wahnsinnig, genieße aber simple Küche auch wahnsinnig. Und mit in diesem Wissen fand ich es auch interessant, weil wir waren jetzt wirklich in Österreich und auch Deutschland und so in ganz, ganz vielen 1 und 2 Sternen. Und wenn ich jetzt aber zurückdenke, wenn ich das jetzt nicht gehabt hätte, würde mir jetzt auch nichts Wichtiges im Leben fehlen. Und das ist eine spannende Erkenntnis, dass man eigentlich für mich bis zum heutigen Tag mit großem Abstand das beste Essen mein Vater und meine Mutter für mich gemacht haben. Mhm. Und zwar nicht nur, weil es super emotional vielleicht auch aufgeladen ist, sondern wirklich, wenn ich mich zurückerinnere, nach Maßstäben, die für mich objektiv rekonstruierbar sind. Im Sinne von, also ich habe es jetzt sehr lange nicht gegessen, ich esse es mittlerweile wieder, weil ich auch Fleisch esse. Mit großem Abstand, mein Lieblingsessen war die Bolognese meines Vaters. Weil der da auch wirklich ein Profi drin war. Also der hat, bis ich sie das erste Mal bekommen habe, hat er ja schon 15 Jahre lang Bolognese gekocht. Und das war für ihn, das war eine Zeremonie. Und natürlich war auch das drumherum eine Sache. Aber der Grund, warum ich mir heute auch zutrauen würde, eine der besten Bolognesen zu kochen, ist, weil er mich darin geschult hat. Und ich habe auch eine der besten veganen Bolognesen damals gemacht. Auch das, die war sehr, sehr gut, aber sie profitiert jetzt natürlich sehr davon, von einem hochwertigen Fleisch auch. Aber warum ich Bolognese so wahnsinnig perfekt finde, ist, weil das Gericht in seiner Gesamtheit aus meiner Sicht so viel vereint, worüber ich stundenlang sprechen könnte. Woraus besteht Spaghetti Bolognese? Ich würde jetzt keine Spaghetti nehmen. Eine gute Pasta Bolognese. Erstens einmal, die wird, also für mich ist fast jedes Gericht eigentlich ein Träger für Parmesan. So, also, das ist für mich ist Parmesan kein Topping, sondern eine Lebenseinstellung. Und erst einmal schon eben, wir können eine Stunde über Parmesan reden. Käserei und Parmesan im Speziellen ist so eine hohe Kunst und wie komplex ein Parmesan-Geschmack ist, ist Wahnsinn. Und das dann aufreiben zu dürfen und damit ein anderes Gericht zu toppen, ist der Wahnsinn. Das ist so lecker. Und eine Bolognese, die ja dadurch, dass sie so lange kocht und so viele unterschiedliche Zutaten in sich vereint hatten, so komplexes Geschmacksprofil, was ich wahnsinnig spannend finde. Und es gibt so viele Optionen, weil ich bin auch ganz bei dir, Abwechslung, würde ich auch unterstreichen, nicht nur beim Essen ist eine wichtige Sache im Leben.
Bitte, Nachfrage.
Und ich könnte jeden Tag bis an mein Lebensende Bolognese essen und es wird mir nie langweilig werden, weil es so viele Optionen gibt, was ich machen kann. Und weil und was die dritte Komponente, Pasta. Wir lassen ja auch Pasta produzieren aus unseren Eiern. Das heißt, eine richtig gute, frische, hochwertige Eierpasta ist fast schon pur ein Gedicht und getoppt mit dieser Soße und getoppt mit dem Parmesan. Einfach der absolute Wahnsinn. Und jetzt kommt natürlich der Ernährungswissenschaftler in mir durch, der sich rausrechnet, wie viel Nährstoffdichte weist dieser über, also alles, was unter 24 Monate ist, ist eh kein Parmesan, eher 36 oder 48. Was für Nährwerte dieser Parmesan in sich vereint, ist der absolute Wahnsinn. Sowohl die Milch an und für sich schon, wenn es eine hochwertige Milch ist, als auch dann durch die bakterielle Fermentation. Dann hast du, wenn du es, ich war letztes Mal, ein bisschen plaudern, ich wurde sehr komisch angeguckt, ich war letztens im Spar, im Ostbelt, in Schaan und habe Kalbfleisch gekauft, so bestes Stück. Da habe ich gesagt, könntest du das bitte faschieren, ich mache eine Bolognese draus. Den Blick von der Verkäuferin hätte sie sehen müssen. Also wenn es ein hochwertiges Fleisch ist und ich wünschte, ich könnte auch anderes essen, weil eigentlich ist Bolognese der perfekte Ort für Restelverwertung von jedem Fleisch. Und ich habe es jetzt wirklich oft versucht, wenn es richtig hochwertiges Fleisch ist, ich mag den Geschmack einfach nicht. Das ist, also für mich ist das ein Riesenunterschied. Deswegen, ich bin ein Banause, der wirklich das hochwertige, letztes Mal ein Wagyu-Steak, also ein Kobe-Steak in meiner Bolognese. Und das war mit großem Abstand das Beste. Also ich neige dazu, das wieder zu rekonstruieren und eben wirklich eine Kobe-Bolognese mit dem perfekten Parmesan mit viel Knochenbrühe auch. Also ich finde, das vergessen die meisten Leute, wie wichtig die Knochenbrühe in der Bolognese ist. Mit perfekten Tomaten, lang geschmort, lang gekocht, frische Kräuter, mit einer hochwertigen Pasta.
Ich krieg Hunger.
Also wirklich wow. Ja, das koche ich sehr gerne. Also jeder, der bei uns zu Gast ist, kriegt auch immer Bolognese von mir vorgesetzt. Von daher seid ihr natürlich herzlichst eingeladen, auch mal Bolognese zu verkosten, wenn ihr wollt.
Sehr gut, also perfekt. Man könnte jeden Tag Bolognese essen, da bin ich voll bei dir. Definitiv. Ja, sehr eine tolle Runde gesehen. Danke vielmals, dass
Danke
du dir
Einladung.
Zeit genommen hast, zu uns gekommen bist. Du bist sehr viel beschäftigt, viel auf Weg, aber hast dir Zeit genommen für uns. Danke dir. Ja, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, ihr habt einen Haufen gelernt. Ich glaube, ganz viele Informationen sind gekommen, aber am Schluss auch eine Zusammenfassung, dass wir uns einfach bewusst mit der Ernährung auseinandersetzen, dass wir uns überlegen, was wir so jeden Tag zu uns nehmen, dass wir uns aber auch nicht zu stark verkopfen, sondern einfach versuchen, uns gesund zu ernähren. In dem Sinn, danke, dass ihr zugelassen habt und wir freuen uns, wenn ihr uns weiter treu bleibt. Paul, du schaust gerade noch so.
Einen guten, muss man jetzt am Ende sagen, oder?
Einen guten. Jetzt hätten wir eigentlich einen guten miteinander. Und in dem Sinne, danke Nico, danke vielmals, danke Paul.
Danke.
Danke euch, danke für die Einladung.